SRF 2 Kultur.
Es war ein Skandal kurz vor den deutschen Bundestagswahlen, als auskam, dass die Grünen in den 70er und 80er Jahren offen über Pädophilie als etwas Normales diskutierten. Auch linksalternative Zeitungen wie etwa die Taz schlossen sich damals der aus heutiger Sicht befremdlichen Diskussion über eine Abschaffung des Verbots von Sex mit Kindern an. Jetzt zeigt sich, dass damals nicht nur linke, sondern auch liberale, bildungsbürgerliche Leitmedien beschönigend über Pädophilie schrieben. Das Wochenmagazin Der Spiegel veröffentlichte gestern einen selbstkritischen Bericht, in dem es eigene Veröffentlichungen und diejenigen der Wochenzeitung Die Zeit unter die Lupe nimmt. Mit dem Deutschlandkorrespondenten Kaspar Selk hat Sarah Herwig gesprochen.
Was war denn die Haltung des Spiegels zum Thema Pädophilie? Wie hat die Zeitung in den 70ern und 80er Jahren darüber geschrieben?
Der Spiegel räumt in dem Artikel, den Sie ansprechen, ein, und das ist der zweithinterste Artikel der neuen Ausgabe, das muss man auch sagen, er räumt ein, dass man selber auch am Tabu Pädophilie gerührt habe, wie er schreibt, dass man Sätze geschrieben habe, auf die man heute nicht stolz sein könne. Unter anderem wird da verwiesen auf ein Politikerinterview 1970, wo die Frage gestellt wurde, ob Kinder wirklich einen Schaden hätten von konsensualem Sex, ob es nicht besser wäre, die Tabuisierung von Pädophilie abzubauen. Es sei auch in einem Artikel 10 Jahre später noch mit ähnlichen Thesen operiert worden. Das ist so das, was der Spiegel da einräumt.
Nicht besser steht es um die Zeit, um die Wochenzeitung Zeit. Auch dort wurde Pädophilie als Normalität oder als etwas Normales beschrieben.
In der Zeit ist man seinerzeit offensichtlich sogar noch weitergegangen. Dort hat der damalige Feuilletonchef Rudolf Walter Leonhardt eine ganze Artikelserie geschrieben, in welcher neben anderen Forderungen ein liberaler Umgang mit Pädophilie gefordert wurde. Leonhardt hat sich damals auch auf die Literatur bezogen, auf Edgar Allan Poe, auf Lichtenberg, auf Novalis, der die pädophile Liebe als die reinste und keuscheste aller Lieben bezeichnet hat. Also das war eine sehr, sehr breite und breit abgestützte Auseinandersetzung mit diesem Thema, eben verbunden mit der Forderung, man solle das nicht mehr tabuisieren.
Der Skandal um die Verharmlosung von Pädophilie in den 70er und 80er Jahren betraf bis jetzt immer linksalternative Kreise, Politiker und Medien. Nun kommt das auch in bildungsbürgerlicheren, liberalen Kreisen zutage. Überrascht Sie das?
Das überrascht eigentlich nicht wirklich. Erstens sind ja viele Linksalternative von damals heute längst im Bildungsbürgertum angekommen. Nehmen Sie das Beispiel Daniel Cohn-Bendit, der steht ja seit langem wegen gleicher Vorwürfe im Gespräch. Und zweitens wissen wir schon länger, dass ähnliche Theorien seinerzeit nicht nur im linken Umfeld geäußert wurden, sondern auch bei jungen Liberalen sehr populär waren. Es hat ja diesen Sommer eine FDP-Politikerin ihre Bundestagskandidatur zurückgezogen, weil alte Thesen von ihr von damals ans Tageslicht kamen. Und man darf eines nicht vergessen, damals in den 70er Jahren haben ja auch Wissenschaftler diese Ansicht vertreten. Es gab da sozusagen eine wissenschaftliche Legitimierung solcher Positionen.
Gestern machte der Spiegel diese publizistischen Grenzüberschreitungen in Sachen Pädophilie publik. Am Donnerstag wird es voraussichtlich die Zeit tun. Warum kommen diese beiden Medien gerade jetzt mit dieser Selbstkritik?
Das ist überhaupt kein Zufall. Es liegt an einer Untersuchung des Göttinger Parteienforschers Franz Walter, der von den Grünen selber beauftragt worden ist, die damaligen Irrläufe der Grünen in ihrer Gründungsphase klar und schonungslos aufzudecken. Er wird von den Grünen dafür bezahlt. Professor Walter hat im Zusammenhang mit dieser Arbeit über die Grünen und Pädophilie gelegentlich Zwischenberichte veröffentlicht. Unter anderem hat er das getan in einem Artikel am 28. August auf Spiegel Online. Und dort hat Walter genau diese Artikel des Spiegel und der Zeit ausdrücklich schon angesprochen. Es ist also nicht so, dass diese beiden Publikationen jetzt plötzlich selbstkritisch zu forschen begonnen hätten, sondern da kam der Anstoß eigentlich indirekt von den Grünen, die ironischerweise in dieser Wahl selber unter die Räder ihrer eigenen Forschung geraten sind. Es ist ja so, dass diese ganze Veröffentlichung von Walter über Jürgen Trittin, den Spitzenkandidaten der Grünen, diesen Grünen sehr, sehr viele Stimmen gekostet haben bei dieser Bundestagswahl.
Es zeugt nicht unbedingt von Größe bei den Medien, diese Selbstkritik. Der Artikel gestern, der ist ja eigentlich erzwungen.
Man muss jetzt abwarten, was die Zeit macht. Der Spiegel, wie gesagt, hat das nicht sehr prominent platziert. Er hat das ein bisschen kleinlaut eingeräumt. Und das muss man schon sehen. Ich meine, die deutschen Medien, auch der Spiegel, auch die Zeit, sind mit den Grünen wegen dieser Pädophilie-Geschichte sehr, sehr hart ins Gericht gegangen. Und dass sie jetzt ausgerechnet eine Woche nach der Bundestagswahl, die, wie gesagt, den Grünen viele Stimmen gekostet hat wegen dieser ganzen Pädophilie-Geschichte, dass diese Medien jetzt erst in der Woche nachher mit der Selbstkritik kommen, hat für mich einen ziemlich schlechten Beigeschmack.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Sarah Herwig. Der Theologe und Kirchenkritiker Hans Küng schließt Sterbehilfe durch eine Schweizer Sterbehilfeorganisation für sich selbst nicht aus. «Ich will nicht als Schatten meiner selbst weiter existieren», schreibt der 85-jährige Küng im abschließenden dritten Band seiner Lebenserinnerungen, der heute in den Handel kommt. In «Erlebte Menschlichkeit», so der Titel des Bands, blickt der 85-Jährige auf die vergangenen 30 Jahre zurück. Zugleich macht er öffentlich, dass er an Parkinson erkrankt ist und kurz davor steht, zu erblinden. «Ich lebe auf Abruf, bin bereit, noch eine Weile weiterzuleben, weiterzuarbeiten, aber ich bin auch bereit, jederzeit Abschied zu nehmen», schreibt Hans Küng. Die USA haben dem Schriftsteller Ilya Trojanow die Einreise verweigert. Trojanow wollte zu einem Germanistenkongress reisen. Nun sitzt er am Flughafen in Brasilien fest. Dies berichtet Spiegel Online. Die USA verweigerte dem deutschen Autor mit bulgarischen Wurzeln die Einreise ohne Angabe einer Begründung. Juli C., eine Autorenkollegin Trojanows, machte den Fall auf Facebook publik. Sie bringt ihn in Zusammenhang mit den Schriftstellerprotesten gegen die Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA. Ilya Trojanow hat als einer der ersten eine Protestpetition unterschrieben, die im September dem Berliner Kanzleramt überreicht wurde. Die Komische Oper Berlin ist Opernhaus des Jahres. Das teilte die Zeitschrift Opernwelt mit, die jedes Jahr 50 Kritiker aus Europa und den USA zur letzten Opernsaison befragt. Der Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper Berlin, Barry Kosky, habe gleich in seiner ersten Spielzeit mit einem bunten und vitalen Ensemble große Publikumserfolge erzielt, schreibt die Zeitschrift Opernwelt. Besonders überzeugend war die Zauberflötenproduktion. Dafür erhielt die Komische Oper Berlin gleich noch die Auszeichnung Bühnenbild des Jahres. Auch für die Schweiz gab es erste Plätze auf der jährlichen Rangliste der Zeitschrift Opernwelt. Die Kostümbildnerin Victoria Beer wurde für ihre Kostüme am Zürcher Opernhaus in der Produktion Drei Schwestern geehrt und am Theater Basel wurde der Opernchor ausgezeichnet.
Oma, wie war das eigentlich damals? Enkel dürfen ihren Großeltern oft Fragen stellen, die sonst keiner stellen kann. Die Enkelin von Christa Wolf, der bekanntesten Schriftstellerin der DDR, die vor knapp 2 Jahren in Berlin gestorben ist, hatte viele Fragen an ihre berühmte Großmutter. 10 Jahre lang führte die Journalistin Jana Simon Gespräche mit Christa Wolf und ihrem Ehemann über Politisches und Privates, über Literatur und Familie und über ihr Engagement als Intellektuelle in der DDR. Diesen Dialog über die Generationen hinweg hat sie nun in einer sehr privaten Biografie der Schriftstellerin festgehalten. Mirko Schwanitz hat Jana Simon in Berlin getroffen.
Über 10 Jahre hinweg, von 1998 bis ins Jahr 2008, hat die Journalistin Jana Simon Gespräche mit ihren Großeltern geführt, den Schriftstellern Christa und Gerhard Wolf. Jetzt, kurz vor dem 2. Todestag ihrer Großmutter, hat Jana Simon im Ullstein Verlag ein Buch über diese Gespräche veröffentlicht. In einem lauten Café gibt die 41-jährige Autorin Auskunft.
Der Ausgangspunkt war ein reines Familienprojekt. Es war damals auch gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Noch dazu kam, dass ich dachte, wenn ich einmal Kinder haben würde, dann würde ich gerne mehr wissen und mehr erzählen können über meine Herkunft, meine Familie, auch wie sie in die politischen Dinge verwickelt gewesen sind.
Entstanden ist am Ende ein Buch, das sehr private Einblicke in das Leben und Denken von Christa Wolf und ihrem Mann vermittelt. Ein Buch auch, das den Lesern bisher unbekannte Seiten der nach außen oft so nüchtern wirkenden Autorin zeigt.
Wenn man mich jetzt fragt, was für mich das Interessanteste an diesen vielen Gesprächen gewesen ist, also was mich zum Teil auch erschüttert hat, war die Brutalität, die Heftigkeit der politischen Kämpfe, die bis in die Privatsphäre, bis in die Intimsphäre reichten. Also wie sich Schriftstellerkollegen, zum Teil auch Freunde, bekriegt, bekämpft, gegenseitig ausgeschlossen haben, mit was für einer ja auch doch Grausamkeit das geschehen ist und wie existenziell all diese Fragen waren.
Christa Wolf erzählt, wie sie als junges Mädchen Hitler anhimmelte, warum sie dann Kommunistin und später ungewollt zur bekanntesten regimekritischen DDR-Autorin wurde. Christa Wolf erzählt ihrer Enkelin das, was nicht in ihren Büchern steht. Und fast zwangsläufig kommen die Gespräche immer wieder auf ein zentrales Thema zurück.
Da ging es auch sehr viel um persönliche Freundschaften, die lange gewachsen waren und die dann eigentlich immer aus politischen Gründen zerbrochen sind. Dann gab es einen sehr langen Freund und sozusagen danach erfährt man, also der hat jahrelang irgendwie über uns alle große Berichte geschrieben. Also natürlich diese ganze Stasi-Debatte findet in diesem Buch statt.
Warum, fragt Jana Simon an einer Stelle zum Beispiel, habe sich die Großmutter nie zu den Vorwürfen geäußert, selbst informelle Mitarbeiterin der Stadtsicherheit, eine der sogenannten IMs gewesen zu sein.
Natürlich reden wir auch über die Zeit, wo meine Oma für einen ganz kurzen Zeitraum Ende der 50er Jahre als IM geführt worden ist. Also sie hat natürlich in Stadt der Engel, in ihrem Buch beschäftigt sie sich auch damit, aber sie selber hat sich eigentlich nie richtig dazu geäußert. Und das ist, glaube ich, eigentlich das erste Mal. Das gab es, glaube ich, so noch nicht.
Doch die Enkelin will mehr wissen, wie die Großmutter es schaffte, 65 Jahre mit ihrem Mann zusammenzuleben. Und warum es in Christa Wolfs Büchern eigentlich nie Sex gibt. Je mehr das Buch die Sphäre der politischen Kämpfe in der DDR verlässt und in die private Sphäre der Wolfs eintaucht, umso mehr gehen die Interviews in wirkliche Gespräche über. Sie geben auch Auskunft darüber, welchen Blick Christa Wolf und ihr Mann auf die eigenen Kinder und Enkel haben.
Was für mich sehr wichtig war, ist dieser Dialog der Generationen. Auch wenn meine Großeltern tatsächlich weniger gefragt haben als ich sie, gab es immer wieder die Frage, wie seht ihr uns eigentlich? Und dann kam immer wieder so dieses, naja, ich glaube, ihr seid so ein bisschen bindungsschwach. Ihr wollt keine Verantwortung übernehmen. Was wollt ihr eigentlich überhaupt? Ja, ihr habt doch gar keine Vision. Wo ich dann immer wieder antwortete, ja, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir keine Vision haben. Also vielleicht sind wir dadurch auch nicht so verführbar.
Aus den Gesprächen mit ihren Großeltern lässt Jana Simon am Ende eine berührende und bewegende Biografie Christa und Gerhard Wolfs entstehen. Kein anderes Buch ist der bekanntesten Autorin der DDR so nahe gekommen.
Ohne Leidenschaft geht gar nichts bei Kulturveranstaltern. Kultur vor allem im kleinen Rahmen lebt von Initiativen, Leuten, die etwas bewegen wollen, die Gelegenheiten beim Schopf zu packen wissen. So einer ist der Zürcher Musiker Urs Weckerli. Seit 10 Jahren ist er Herz und Seele der Lebewohlfabrik, einen kleinen Jazzclub im Zürcher Seefeld. Bert Blaser.
Über der Bar in der Lebewohlfabrik hängt ein altes Werbeplakat, worauf steht: Von aller Hühneraugenpein befreit dich Lebewohl allein. Urs Weckerli, der heutige Fabrikdirektor, befreit nicht von Hühneraugen, dafür stellt er Musik auf die Bühne, für sich und für uns.
Ich mache ja das Programm, also ich bin ein Programmdiktator und ich mache ja das Programm nicht nur aus kommerziellen Gründen, ich mache das Programm, das mir gefällt und wo ich dann auch gern 2 Abende in der Woche hier sitze und zuhöre.
Und daneben stellt er eben diese Bühne den Zürcher Jazzmusikern zur Verfügung.
Wir sind neben dem Moods eigentlich das einzige Jazzlokal in Zürich, das regelmäßig Konzerte organisiert, als Plattform für Musiker.
So klingt es, wenn Urs Weckerli selbst auf der Bühne steht. Der 68-Jährige ist seit Jahrzehnten passionierter Gypsy-Jazz-Geiger. Das Geld allerdings verdiente er mit einer Filmproduktionsfirma. Und als ihm das Büro im Zürcher Seefeld gekündigt wurde, suchte er eine neue Bleibe und stieß dabei auf ein ziemlich verlottertes Fabriklein. Die Räume im Dachstock waren wie geschaffen für seine Firma. Nur, was sollte mit dem Fabrikationsraum im Parterre geschehen?
So stand ich also in dieser alten Loft und plötzlich vor meinem geistigen Auge kam dieser Jazz- und Kulturclub irgendwie formen. Und dann habe ich mich entschlossen, das zu machen.
Was das hieß und was es kosten würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht und Warnungen schlug er in den Wind.
Es hat natürlich in meinem Umkreis, in meiner Familie viele Leute gehabt, die haben gesagt, du spinnst, wieso vermietest du das nicht an eine Werbeagentur? Aber eben, ich hatte diesen Traum irgendwie schon lange, irgendwann mal so ein Konzertlokal selber auf die Beine zu stellen.
Es müssen Zehntausende von Franken sein und Hunderte von Arbeitsstunden, die Urs Weckerli in seinen Traum investierte. Und der Amtsschimmel galoppierte fleißig durch seine Lebewohlfabrik.
Allerdings kamen dann nach der grundsätzlichen Bewilligung in Abständen von 3-4 Monaten die Auflagen von Gesundheitspolizei wegen dem Schallschutz und es wurde immer teurer. Allerdings war ich dann eben schon auf dem Point of No Return und deshalb habe ich dann weitergemacht.
Seither sind 10 Jahre vergangen. Die Lebewohlfabrik hat sich zu einem Quartiertreffpunkt entwickelt und zu einem Treffpunkt für Jazzmusiker und manchmal von Literatur oder Kabarett oder Kunstliebhabern. Oder einfach von Leuten, die gerne mit anderen zusammen sind, um in einer angenehmen Atmosphäre schöne und gescheite Musik zu hören. Die Stadt hilft mittlerweile mit, auch viele Freiwillige, aber ohne einen Spinner wie Urs Weckerli gäbe es die Lebewohlfabrik nicht. Eigentlich kann es nicht genug solcher Spinner geben.
Es klingt wie die klassische Tellerwäscherkarriere aus den USA. Einem Arbeiter aus dem Mittleren Westen gelingt im Alter von 50 Jahren der Durchbruch als Romancier. Donald Ray Pollock wurde 2008 mit seinem Erstling Knock'em Stiff berühmt, ein Buch voller rabenschwarzer Zeitdiagnostik aus dem Herzen der Vereinigten Staaten. Sven Arnert hat mit Donald Ray Pollock über seinen ersten Roman und über seine aktuelle Arbeit gesprochen.
Knock'em Stiff ist ein Kaff irgendwo im Süden Ohios und eigentlich nicht weiter der Rede wert. Hier sagen sich Fuchs und Hase guten Nacht, verdient der Mann das Geld, zieht die Frau die Kinder groß, freitags geht man tanzen und saufen, sonntags in die Kirche. Amen. So war es jedenfalls in der Kindheit von Donald Ray Pollock, der aus einer Arbeiterfamilie stammt und fast 30 Jahre in einer Papiermühle in der Nähe von Knock'em Stiff geschuftet hat, bevor er den Kram hinschmiss und mit über 50 Jahren Schriftsteller wurde. Heute ist dieses Knock'em Stiff eine Geisterstadt mit vermoderten Häusern und rostigen Wohnwagen.
But, you know, with a lot of small towns in America, as the big box stores started up and, you know, mothers started going to work and stuff like that.
Wie überall in den USA kamen die riesigen Supermärkte, die Mütter gingen arbeiten. Wenn man heute durch Knock'em Stiff fährt, ist da nichts mehr. Die Straßenschilder sind weg, genauso die Läden, alles futsch. Bis auf ein paar Häuser und die Kirche.
Knock'em Stiff heißt nun auch Pollocks literarischer Erstling, ein episodischer Roman, der in grellen, schockierenden Episoden Einblicke gewährt in die seelischen Verwüstungen seiner ehemaligen Heimat nach dem Niedergang der Schwerindustrie in den 80er Jahren. Donald Ray Pollock könnte man unterstellen, dass Knock'em Stiff eine persönliche Abrechnung mit seiner verkorksten Jugend darstellt, eine grimmige Verarbeitung traumatischer Erlebnisse.
Growing up in that place, you know, I saw a lot of fights. My dad got knifed one time in a fight. I've seen other people.
In meiner Jugend wurde ich Zeuge vieler Messerstechereien und Schlägereien, bei denen viele Männer schwer verletzt wurden. Sogar mein Vater hat einmal mit einem Messer gekämpft. Nicht nur mein Vater, die meisten Väter in unserer Gemeinde haben sich oft geprügelt und waren äußerst aggressiv. Das war halt so. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich war immer auf der Hut und habe mich gleich verdrückt, wenn irgendwo Streit aufkam. Als ich dann mit dem Schreiben angefangen habe, waren diese Dinge auf einen Schlag wieder da.
And I think that when I started writing, well, you know, just a lot of that came out with that then.
Viel zu lachen haben Pollocks Anti-Helden, weiß Gott nicht, aber sie geraten immer wieder in komisch-bizarre Situationen. Wenn zum Beispiel ein jugendliches Junkie-Duo mit einem totgefahrenen Huhn im Kofferraum auf Diebestour geht, um es am Ende aufgespießt über schwarz-giftigen Gummidämpfen verschrumpeln zu lassen, schwankt man zwischen Ekel, Mitleid und begrüßt insgeheim das groteske Intermezzo inmitten gewalttätiger Exzesse. Mit einer gehörigen Prise schwarzen Humors entschärft er immer wieder seinen Gruselreigen aus der Provinz und gibt uns einen Wink, wie er über das gegenwärtige politische Klima in den USA denkt.
You know, we have a black president, Mr. Obama, and I don't know if racism has anything to do with it or not, but
wir haben einen schwarzen Präsidenten, Barack Obama. Ob es nun mit Rassismus zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht, aber der Kongress macht ihm das Leben schwer. Obama ist praktisch handlungsunfähig. Das lähmt unser Land.
Sein nächster Roman handelt von einer Garnison in Ohio, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wieder ein dunkler Roman, ja, aber es wird ein komischer Roman. Noch komischer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.